Bevor ich zu meiner Predigt komme, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass heute ein ganz wichtiger Tag ist, und zwar Bundestagswahl. Ich weiß, man soll in Gemeinde nicht so viel Politik machen, aber ich finde, wir haben eine Verantwortung, als Christen wählen zu gehen. Da, wo du dein Kreuz setzt, kannst du für beten. Hättest du jetzt 4 Jahre lang für beten können und dich informieren können, welche Partei Werte vertritt, die gut und richtig sind, welche Familienpolitik wichtig ist und nicht, welches Wahlplakat dich anspricht oder nicht. Ein anderes ist, dass ich von hier vorne das einfach nochmal nutzen möchte, mich ganz herzlich bei allen zu bedanken, die im Gebet und in praktischer Leistung bei den Zelttagen dabei waren. Das ist ein Vorrecht, mit so vielen Menschen zusammengearbeitet zu haben und erlebt zu haben, was möglich ist. Und ich finde, eine Sache konnten wir vom Hilmar Schulze lernen, also nicht nur eine, aber eine ganz besonders, dass wir einander und gerade Gott auch durch Applaus danken können. Und ich finde, die Arbeit, die geleistet worden ist in den Zelttagen und auch die Arbeit, die wir immer wieder leisten in Gemeinde, ist ein großes Lob an unseren Herrn. Und das können wir jetzt auch mal im Applaus gegeneinander ausdrücken und Gott mit diesem Applaus auch die Ehre geben. Denn heute vor einer Woche haben wir einen genialen Tag erlebt. Ich jedenfalls. Wir haben zusammen Dorfgottesdienst gefeiert. Wir hatten eine super schöne Zeit, wir hatten eine super gesegnete Zeit und es war schön, dass wir unsere Räumlichkeiten die ganze Woche über, aber auch an diesem Sonntag verlassen haben und das Zelt gefüllt haben, auch dadurch, dass wir eingeladen haben, dass Menschen aus unserem Dorf dabei sein können. Und das war genial. Wenn ich dann zurückschaue auf die Tage, dann muss ich auf der einen Seite, wie ich es gerade schon gesagt habe, sehr dankbar sein für die Leute, die alle mitgeholfen und mitgebetet haben. Ich muss mich aber auch gleichzeitig bei vielen entschuldigen. Und zwar habe ich in den Vorbereitungen auf die Zelttage ab und zu gedacht, wie soll das klappen? Wie sollen wir das handeln? Wie soll das gemanagt werden? Manche Teile der Listen waren ruckzuck voll und ganz viele Sachen waren sehr schleppend. Man musste in Gespräche gehen, man musste Leute persönlich ansprechen und bitten, nochmal einen Dienst zu übernehmen oder sich zu überlegen. Und das war anstrengend. Aber wenn ich jetzt zurückschaue auf jeden einzelnen Tag, beginn beim Aufbau, wo wir schon an dem Freitagnachmittag angefangen haben, die Teile zusammenzulegen und dann am Samstag das Zelt aufgebaut haben, über die Abende mit Hilmar Schulze, über den Lobpreisabend, über den Kinoabend, bis hin zum Dorffest und dem Folgetag, dem Abbau, da muss ich sagen, da bin ich überwältigt. Von der Masse von Leuten, die ihre Zeit dort investiert haben, ihr Geld dort investiert haben. Ja, auch wenn man sich einen Tag Urlaub nimmt, ist es Zeit und Geld, was man investiert, und es war Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, mit euch das durchgehalten zu haben und geschafft zu haben. Aber jetzt liegen die Zelttage schon eine Woche zurück. Viele oder alle von uns sind schon wieder im Alltag angekommen. Und ein gewohnter Trott ist vielleicht wieder eingekehrt. Was haben uns denn die Zelttage gebracht? Ich glaube, dass diese Frage einige im Kopf haben und ich kann sie euch ganz kurz beantworten. Sie haben Segen für uns und gerade für unser Dorf gebracht. Und zwar sehr viel Segen. Ich habe mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen und ein Satz bei allem, wo wir drüber gesprochen haben, war immer wieder zu hören. Immer wieder kam der Satz: Ich bin so dankbar, dass ihr diese Zelttage hier gemacht habt. Ihr habt mit diesen Zelttagen einen reichen Segen auf unser Dorf geschüttet und gelegt, und das Dorf ist gesegnet dadurch, dass ihr Zelttage gemacht habt. Dass Gott hier wirken konnte, nicht in einem Gemeindehaus oder in einem Kirchenhaus, sondern in einem Zelt mitten im Kern des Dorfes. Und wenn ich persönlich, Bernd Korbmann, dann zurückdenke an den Auf- und Abbau, da muss ich sagen, bin ich ganz stark gesegnet worden. Ich habe mit so vielen coolen und lustigen Menschen zusammengearbeitet. Ich habe einiges abbekommen verbal, was aber genau richtig war. Es war sehr, sehr lustig und es hat mir sehr viel Segen gebracht, weil ich viele von euch ganz neu kennenlernen durfte. Viele von euch konnte ich auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen, als wenn man sich austauscht über den Glauben, was super wichtig ist, aber auch Alltag teilen. Auch mal körperliche Kraft teilen, wovon ich nicht so viel habe wie die meisten von euch. Aber das war alles Gemeindeleben für mich pur. In Rheinkultur, wie man es bei uns im Ruhrgebiet sagt oder im Rheingebiet. Das war Wahnsinn, das hat echt viel Spaß gemacht. Und ich bin Gott wirklich, wirklich dankbar für jede helfende Hand, die dabei war. Und ihm sei Ehre und Preis dafür, dass er so viele Menschen motiviert hat, dabei zu sein. Doch eine Frage, die er mir aufs Herz gelegt hat und die ich mir auch die ganze Woche gestellt habe, ist: Und was kommt jetzt? Was passiert denn jetzt? Was haben wir jetzt davon, dass wir Zelttage hatten? Was passiert und was wird aus dem Segen, den wir erfahren haben? Verläuft er jetzt langsam wieder im Sand? Gehen wir wieder zu altem, gewohnten Trott zurück? Was machen wir aus der von Gott geschenkten Gemeinschaft, von der von Gott geschenkten Freude, von dem von Gott geschenkten Zusammensein, von dieser neuen Art und Weise miteinander umzugehen, die wir erfahren durften und die alle, die im Zelt waren, erfahren durften? Und was ist mit diesem "Wir schaffen das" Gefühl, was aufgebrochen ist? Wollen wir das einfach wieder so versacken lassen? Wollen wir nicht lieber die neuen Herausforderungen suchen, die Gott uns jetzt gibt, die er uns jetzt stellt? Jetzt, wo wir vielleicht nochmal ganz neu in den Fokus gerückt worden sind durch diese Zelttage, wo wir Leute angesprochen haben, wo ganz viele Leute die Plakate gesehen haben, die Flyer gesehen haben, uns gehört haben. Wir haben die Wahl zwischen einem: Es war schön, es war toll, nun lasst uns wieder zum Alltäglichen zurückkommen, lasst uns wieder da weitermachen, wo wir aufgehört haben, oder zwischen einem: Das war so gesegnet, das war so toll. Wir wollen nicht einfach in unseren alten Trott zurückkehren, sondern wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Nämlich die Menschen außerhalb dieses Gemeindegebäudes in den Fokus zu nehmen, ins Gebet zu nehmen und rauszugehen und unseren Glauben zu bekennen. Ich habe euch ein paar Situationen aus der Bibel mitgebracht, anhand der wir gucken können und sehen können, welche Wahl welche Auswirkung hat. Dazu möchte ich ganz vorne in der Bibel anfangen, oder besser gesagt weit vorne, und ein Volk anschauen, was jedem von euch bekannt ist. Es lebt in schlimmster Unterdrückung und Sklaverei. Dieses Volk weiß, dass der Gott ihr Herr ist, und sie schreien und rufen zu ihm. Sie wissen nur nicht, wann er sie befreit. Und dann kommt der Tag, dann schickt er Moses los zum Pharao, um das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien. Und Gott schenkt Moses und dem Volk Gelingen. Sie werden befreit, und dann, nachdem sie einige Sachen erlebt haben, wie die Wolkensäule, wie die Feuersäule, wie die Teilung des Meeres und dann die Vernichtung der Armee der Ägypter, nach alledem lesen wir dann in 2. Mose 16 Folgendes: Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Moses und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Lande Ägypten gestorben, als wir bei Fleischtöpfen und Brot in Fülle saßen und es zu essen hatten. Denn ihr habt uns in die Wüste geführt, damit wir hier sterben. Israel ist das Beispiel für mich für eine Vielzahl von Menschen, die die gute Botschaft und das gute Evangelium und die Kraft Gottes erlebt haben und sich im erstbesten Moment wieder abgewendet haben. Das aus dem Fokus verloren haben, worum es geht, nämlich mit Gott unterwegs zu sein. Sie haben im erstbesten Moment wieder rebelliert. Und wenn ihr die Geschichte lest, das fängt nicht erst da an, nach 2 Monaten. Das ist schon im ersten Moment, wo sie mitkriegen, dass der Pharao hinter ihnen her ist. Da und weiter und weiter und weiter. In jeder Situation fangen sie an zu murren. Stell dir vor, Menschen beten Jahrzehnte dafür, dass hier in Heibelshausen Erweckung passiert. Ein neuer Aufbruch, dass sich Menschen für Jesus bekehren, dass Gemeinden und Kirchenhäuser sich wieder füllen und dass es eine neue Einheit unter den Christen im Dorf gibt. Und dann? Dann passiert das. Dann ist der Moment da, dass Leute aus der Kirche auf uns zu oder auf mich zukommen und mit mir im Gespräch sind und sagen, das ist so schön, dass wir Gemeinschaft haben können. Und ich habe gesagt, das ist so schön, dass wir bei euch, und ich bin so dankbar, dass wir auch Räume haben können, und es entsteht neue Einheit. Man hat mit Menschen zu tun, die Jesus auch lieb haben. Und dann ist der Moment da und wir sagen auf einmal, oh, das ist uns aber vielleicht doch zu viel. Und naja, eigentlich, wenn wir doch dann die Leute draußen im Blick haben müssen, dann müssen wir doch unsere Komfortzone wieder verlassen. Es war jetzt gut, eine Woche im Zelt zu sein und die Leute wieder zu uns einzuladen, aber jetzt sind wir doch wieder in der Gemeinde und jetzt ist doch erstmal diese anstrengende Zeit, rauszugehen, wieder vorbei. Ihr Lieben, das Volk Israel durfte am eigenen Leib erfahren, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Sie wurden von Gott getragen und verteidigt. Und doch haben sie im erstbesten Moment alles vergessen und haben sich in eine Situation zurückgewünscht, was keiner verstehen kann, in Sklaverei, in Unterdrückung, in Missbrauch, in Mord, in eine Situation, in der es ihnen angeblich besser ging. Dabei haben sie wohl das Ganze vergessen. Haben sie wirklich vergessen, dass sie ausgebeutet worden sind? Was kommt dabei als Antwort Gottes, als das Volk immer wieder murrt? Und als es sagt, das Land Kanaan, das wir einnehmen sollen, das können wir nicht, da sind Riesen drin. Das schaffen wir nicht. Da sagt Gott, okay, dann darf die Generation, aus deren Munder dieses Murren kommt, nicht in das gelobte Land einziehen. Und sie müssen eine 40-jährige Wüstenwanderung auf sich nehmen. Aus dieser Begebenheit, aus dieser Situation der Bibel und auf uns bezogen, sehe ich keinen Grund dafür, warum wir jetzt in Eibelshausen wieder in unseren alten Trott verfallen sollten. In dieses Zurückbewegen und uns wieder über eine Form, eine Äußerlichkeit aufregen sollten, über das, was nicht wichtig ist, über das, was alles abhält, dass wir den Fokus nach draußen setzen. Dass wir den Schwung, den wir aufgenommen haben, dieses wir schaffen das mit Gott an unserer Seite, können wir Mauern überwinden, Gefühl wieder beiseite legen. Ich sehe nicht ein, dass das jetzt wieder in den Fokus gerückt werden sollte, sondern dass der Fokus da bleiben soll, wo er ist und wo er hingehört, auf die Menschen außerhalb dieses Gebäudes, auf die Menschen, die Jesus brauchen. Lasst uns mal offen und in uns hineinfragen und uns dann selber eine Antwort geben, ob wir lieber an den Punkt vor den Zelttagen zurück wollen und da weitermachen wollen oder ob wir nicht lieber jetzt, wo wir das Erlebnis der Zelttage hatten, unsere Kraft sammeln wollen und weiter die Verlorenen in den Blick nehmen wollen. Ich will euch nichts vormalen, aber ihr könnt euch selber ausdenken, was passiert, wenn wir wieder den Fokus nach innen richten, gucken, was uns gerade wichtig ist, wo wir noch vieles miteinander zu klären haben, was auch seine Berechtigung hat. Aber Israel hat sich angefangen, um sich selber wieder zu drehen und gemurrt. Vielleicht ist das Antwort genug. Ich glaube aber, wenn wir uns entscheiden, das neu gewonnene Gefühl und die neu gewonnene Kraft und die neu gewonnene Liebe zu den Menschen aufrechtzuerhalten, das, was wir an den Zelttagen, wo wir auftanken konnten, weiterzuführen, dann kann es uns so gehen und wird es uns so gehen, wie in der Apostelgeschichte 2 von den Jüngern berichtet wird. Was sie nun von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen Menschen, die von unserem Gott berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf: Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Dieser Bibeltext ist uns allen zuhauf bekannt. Er wird jedes Jahr mindestens einmal an Pfingsten gelesen und wir gedenken daran an die Entstehung der Kirche und Gemeinde Gottes. Wir feiern das. Doch ich will gar nicht auf diesen Gründungsaspekt hinaus, sondern mir ist etwas anderes im Fokus wichtig. Die Jünger haben gewartet. Die Jünger haben auf das gewartet, was Jesus ihnen versprochen hat, dass der Heilige Geist in ihnen anfängt zu wirken. Und dann passiert es, der Heilige Geist kommt und sie fangen an, nicht in ihrem Haus, sie fangen an rauszugehen. Die Leute kriegen es um das Haus herum mit, so wie die Leute es um das Zelt herum mitgekriegt haben, wenn wir angebetet haben, wenn wir gepredigt haben, wenn wir Theaterstücke gehört haben. Und dann kamen sie und dann sind sie rausgegangen und dann haben sie angefangen, von Gott zu reden. Sie haben nicht angefangen, die Leute einzuladen, in ihre Mitte zu kommen, schnell in ihren inneren Kreis zu kommen, dass es keiner mitkriegt, sondern sie sind rausgegangen. Sie sind zu den Menschen gegangen, wo die Menschen sind, nämlich draußen außerhalb ihrer Gemeinschaft, außerhalb, ja, vielleicht ihrer Gebäude, wo sie bei sie sich nur in Häusern getroffen haben. Und ich glaube, das war ein sehr aufopfernder Dienst, den sie getan haben. Und es war aufopfernd, rauszugehen. Und ich weiß, wie schwer es ist, mit Menschen zu sprechen. Ich bin auch nicht der geborene Evangelist oder Missionar. Aber ich weiß, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und wenn man von Gottes Geist erfüllt ist, dann kann man rausgehen. Dann ist einem nichts unangenehm oder peinlich. Und genauso haben wir den Heiligen Geist spüren können. Und den Geist Gottes, wo er uns in den Zelttagen begegnet ist und wo er durch uns gewirkt hat, in den Gebetszeiten, in der Zeltwache, im Bistro. Er hat uns mit Kraft ausgestattet und hat uns in seine Gegenwart geführt, ob das im Lobpreis oder der Anbetung war, ob das in der Gemeinschaft mit Menschen war, die wir vielleicht vorher noch nicht gekannt haben oder die wir nur aus anderen Kirchen und Gemeinden kannten. Wenn wir also das Erlebnis von Pfingsten, die Berichte von den Jüngern, gerade auch von Paulus und Petrus im Ohr haben, dann auch unsere Erfahrung von den Zelttagen im Kopf haben und im Herzen haben, dann sollte und könnte und dürfte uns doch nichts mehr aufhalten, wieder den Fokus nach draußen zu legen auf die Menschen und ihnen die rettende Botschaft vom Kreuz zu bringen. Das Beispiel, was Hilmar immer gebracht hat, das Kreuz hat zwei Ebenen. Einmal von Gott zu mir, ja, das ist ganz wichtig. Aber dann auch mit den Menschen untereinander, der Querbalken. Das ist genauso wichtig. Wenn wir also das alles erlebt haben und die Erfahrung noch in uns tragen und das Gefühl, dann wollen wir rausgehen. Dann wollen wir nicht nur in unseren Gemeinderäumen oder in Wohnungen sitzen, sondern wollen rausgehen, wollen Jesus in die Welt bringen. Wollen der Welt Jesus bringen, in Kontakt treten. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und dann dürfen wir und dann sollen wir sie auch in unsere Gemeinschaft einladen, dass sie nicht alleine sind, wenn sie Interesse haben, dass sie in Gottesdienste kommen können, in Alpha-Kurse, in Gebetsstunden, in Hauskreise, dass sie im Glauben wachsen können. Den Erstkontakt stellen wir her. Und dann dürfen wir sie in die Gemeinschaft holen, wo wir eine Vielzahl an Menschen sind, die unterschiedlichste Gaben haben. Und ja, es ist eine weitere Herausforderung in diesem Jahr. Die Zelttage waren eine und das ist jetzt eine neue. Aber glaubt ihr nicht, dass der Gott, der uns 125 Jahre hier am Ort gesegnet und hingestellt hat und geschafft hat, dass wir 125 Jahre hier sein dürfen, und Menschen begegnen dürfen und Menschen in die Gegenwart einladen dürfen, dass es genau der gleiche Gott ist, der uns auch die nächsten viele zig Jahre die Kraft geben wird. Ich glaube da fest dran. Hört doch mal in euch hinein und erinnert euch vielleicht an einen Abend, der euch gut getan hat, oder an einen Moment während der Zelttage. Habt ihr nicht da etwas verspürt wie ein Emmaus-Erlebnis oder eine Emmaus-Erfahrung? Ist da nicht an einem Punkt euer Herz aufgegangen und neue Liebe fürs Dorf hochgekommen? Bei den Emmaus-Jüngern war das wie folgt. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er mit uns unterwegs war und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die Elf und die, die bei ihm waren, sich versammelten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus mit ihnen gesprochen hatte und unterwegs war und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot mit ihnen brach. Ja, auch die Jünger hatten am Anfang Skepsis und sie waren niedergeschlagen, die Jünger aus Emmaus, weil sie hatten gerade ihren Herrn und Meister verloren. Er war am Kreuz gestorben. Sie hatten sich doch so sehr gewünscht, dass er sie befreit, dass er ihr Volk befreit. Vielleicht hast du dir auch so sehr gewünscht, dass sich mindestens 50 Leute für Jesus bekehren. Und du fragst das. Wie viele haben sich bekehrt? Nenn mir doch einen, der sich überhaupt bekehrt hat. Und ich kann deine Frage verstehen. Ich kann den Wunsch verstehen, den du damit verbindest. Aber selbst wenn ich den Namen nennen sollte und nennen könnte, alle Fakten und Beweise beantworten dir nie und nimmer die Frage, ob sich diese Zelttage gelohnt haben. Denn die Frage ist nicht, oder kann nicht beantwortet werden mit einer, drei, fünf oder zehn Leute haben sich bekehrt, sondern war es ein Segen fürs Dorf? War es ein Segen, dass wir Gott außerhalb unserer Gemeinderäume angebetet und gelobt haben, ihm die Ehre gegeben haben? War es ein Segen und war es die Ehre Gottes, die wir in der Dorfmitte laut mit Musik und Predigt verkündigen konnten und Theaterstücken? All das sind Tatsachen, die die Frage beantworten. Gott wurde durch Lobpreis, durch Predigt, durch Theaterstücke, durchs Bistro, durch die vielen Begegnungen geehrt und verkündet. Und zwar außerhalb der gewohnten Räume, da treffen sich die Christen. Und jetzt ist es an uns, da anzuknüpfen und den Glauben weiter in der Öffentlichkeit zu leben und zu bekennen. Denn eins ist mir ganz neu in den Blick gekommen, als Hilmar Schulze immer wieder sagte, der Glaube ist in keinster Weise Privatsache. Er gehört immer und immer und immer und immer in die Öffentlichkeit. Wir verkünden ihn in jedem Moment, in dem wir unterwegs sind. Wenn ich euch also bitte, die Eindrücke der Zelttage noch einmal Revue passieren zu lassen oder diejenigen bitte, die nicht da waren, sich Eindrücke zu holen bei Geschwistern und zu fragen, wie war es denn, wie hast du es denn erfahren, dann ist es nicht, dass ich euch möchte, dass ihr in einer Art Nostalgie verfallt und sagt, oh, das war aber so schön und ja, sondern dass ich euch an diese Momente zurückführen möchte, wo euer Herz neu aufging. Neu aufging für Gott, neu aufging für eure Geschwister, neu aufging für die Menschen in dem Dorf. Denn das Feuer Gottes durch den Heiligen Geist in euch bringt neue Liebe für die Menschen hervor, die ohne ihn verloren gehen. Jesus braucht dich. Er braucht dich, damit dein Nachbar, deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen, deine Angestellten, dein Boss, dass alle die nicht verloren gehen. Er braucht dich. Lass dich doch von dieser neuen Liebe Gottes für die Menschen und für ihn mit Kraft wieder neu füllen. Mit der mit der Entschlossenheit, seinen Leib in Eibelshausen und in den Umgebungen neu aufzurichten, zu füllen mit neuen Mitgliedern, mit neuen Bekehrten. Und dann ist es egal, ob der neu gewonnene Bruder oder die neu gewonnene Schwester hier in die Gemeinde geht oder in eine andere christliche Gemeinschaft. Das Wichtige ist, dass er von dem Teller der Verlorenen wegkommt und in die Hände Gottes gelegt wird, weil er sich bekehrt und weil er ein Leben mit Jesus anfangen will. Nichts anderes sollte für uns an erster Stelle stehen, wenn wir ein Leben mit Jesus führen. Und deswegen noch einmal meine Bitte, lasst uns diese neu gewonnene Kraft nutzen und uns nicht wieder von irgendwelchem Zank, irgendwelchem Streit, irgendwelchen Meckern oder so, das in uns aufsteigen will, das uns diese Kraft wieder rauben will, die Zeit rauben, um uns wieder um uns selber zu drehen, sondern um das, was im Fokus stehen sollte, die Menschen, die ohne uns und ohne die Liebe, die wir weitergeben, verloren gehen. Ich glaube fest daran, dass wir eine Welle erleben können und erleben immer wieder neu, die Gottes Reich weiterbaut. Weiterbaut in Eibelshausen, weiterbaut in den umliegenden Dörfern und Städten und das auch ausgehen kann und ausgehen wird von uns. Gott segne euch und rüste euch aus mit der Liebe und der Kraft, die ihr braucht, um die verlorenen Menschen in eurem Umfeld zu ihm zu führen. Amen.